Ganz kurz bete ich, ihr bleibt sitzen. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. O Herr, dein Wort, das bleibt ewiglich. Dafür danken wir dir. Amen. Der heutige Perikopentext ist aus Apostelgeschichte 6, Verse 1 bis 7 und der beschäftigt sich mit der Einsetzung der 7 Diakone. Ich habe dem Text eine Überschrift verpasst. Ich nenne diesen Text Konflikte in der Gemeinde und ihre Lösung. Dieses Jahr im November jährt es sich, da bin ich 40 Jahre getauft. Spaßvögel haben gesagt, ja, 40 Jahre Freischwimmer. Ich habe diese Zeit mit Jesus zu gehen, habe ich als ungeheure Bereicherung erlebt. Ich habe die Gemeinde als meine Familie erlebt. Immer da, wo Gott mich und meine Familie hingestellt hat, war die Gemeinde da und auf die Gemeinde konnte man sich auch immer verlassen. Damit ist aber nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, und in der Gemeinde gibt es Konflikte. Und diese sind in gewissem Sinne auch durchaus normal. Ich habe dann als junger Christ Anfang der 80er Jahre die erste Welle der charismatischen Bewegung miterlebt. Ich will auch die charismatischen Geschwister überhaupt gar nicht schimpfen. Die gehören zu uns, die gehören zu Jesus. Die leben ihren Glauben einfach anders, als wir das jetzt hier machen. Und das hat vor rund 40 Jahren damit angefangen, dass dann ein lieber Bruder in der Gebetsgemeinschaft einfach den Arm hob, um den Sieg Jesu zu proklamieren. Und die Traditionalisten in der Gemeinde, die gucken dann sagt keiner was. Und nach einer Zeit fangen die dann natürlich an zu murmeln, ja, und dann geht das dann immer weiter und seinen Weg. Die Gebetsgemeinschaften wurden mit der Zeit dann immer länger, aber auch immer lauter. Hauskreise haben sich gespalten, weil nicht jedermann das Sprachengebet schätzt. Lobpreis kann nach 28 Minuten Absingen des immer gleichen Dreizeilers durchaus ermüdend sein. Dann kommen die ersten gegenseitigen Vorwürfe. Wenn ich den Zungen beten kann, ist auch kein Christ. Sagen die einen, und dann der Schwarmgeist ist vom Teufel, das ist dann auf der anderen Seite. Predigten werden als zu verkopft abgelehnt, Emotionalität auf der anderen Seite nicht immer geschätzt. Und so haben sich dann Anfang der 80er Jahre sehr viele Gemeinden gespalten. Und heute unterscheiden sie sich vielfach nur durch das Liederbuch. Die einen singen nach der Glaubensstimme und die anderen nach einer selbst hergestellten Mappe. Und sonst ist alles gleich. Und ich habe dieses, das ging über mehrere Monate, teilweise sogar über Jahre, ich habe das insgesamt als sehr, sehr schmerzhaft erlebt. Konflikte werden in der Bibel immer wieder behandelt und sie scheinen in gewissem Sinne normal zu sein. Und das wird dann eben auch ungeschönt in der Heiligen Schrift wird das berichtet. Und die Apostelgeschichte, das ist die Geschichte der Urgemeinde und dann ist es also auch kein Wunder, da wird der erste Konflikt, der wird dann da berichtet, ist also der Urkonflikt, der erste Gemeindekonflikt überhaupt. Können wir mal den Bibeltext haben, Burkhard? Danke. Ich lese Apostelgeschichte 6, Verse 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf, und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Über die Apostelgeschichte habe ich zuletzt hier gepredigt an Pfingsten. behandelt wird die Gründung der Gemeinde, Ausbreitung des Christentums im Römischen Reich. Und im Griechischen, hatte ich da schon gesagt, ist der Titel dieses Buches Praxeis Apostolon, Taten der Apostel. Aber man hört an diesem Wort Praxeis schon, es geht irgendwie um die Praxis. Die Apostelgeschichte fängt dann an mit einem sehr kurzen Bericht über die Zeit nach Ostern. Jesus ist da, betreut seine Leute noch ein bisschen, wird in den Himmel aufgenommen. Dann müssen die 12 Apostel wieder aufgestockt werden nach dem Wegfall des Judas. Das machen die per Losentscheid und dann wird Matthias zum 12. Apostel gewählt. Pfingsten dann, der Heilige Geist senkt sich auf die Gemeinde. Petrus predigt der Volksmenge das Evangelium. Ganz viele bekehren sich dann zum Christentum, lassen sich taufen. Die erste Gemeinde entsteht, die Urgemeinde in Jerusalem. Und wir lesen, dass das über 3000 Leute sind, wie auch immer man sich das dann vorstellen mag. Das ist eine wirklich große Gemeinde. Petrus heilt Gelähmte im Tempel und ruft da zur Bekehrung auf. Und dann wird er das erste Mal verhaftet. Aber trotz der Einschüchterungsversuche halten die Christen an ihrer Botschaft fest. So, dann Drohungen des Hohen Rates gegen die Gemeinde. Die Gemeinde betet um Freimut beim Reden, sie betet um Zeichen und Wunder. Und einige Gemeindemitglieder fühlen sich so derart stark miteinander verbunden, dass sie eine Gütergemeinschaft bilden. Soll also heißen, sie teilen ihren gesamten Besitztum untereinander. Und damit gehen sie später auch pleite. Das zeigt auch wieder nur Sozialismus, das hat noch nie funktioniert. Eine ganz schreckliche Geschichte über Hananias und Sapphira, die versuchen Gott anzulügen und fallen daraufhin tot um. Die Mission geht ganz erfolgreich weiter, so erfolgreich, dass die Apostel nochmals verhaftet werden, dann werden sie vor den Hohen Rat gestellt. Und aus dieser lebensbedrohlichen Situation kommen die auch nur raus, weil im Hohen Rat ein vernünftiger Rabbi sitzt, das ist der Gamaliel, der sagt, also passt mal auf Leute, wenn diese Sache der Christen, wenn sie von Gott ist, dann können wir sowieso nichts dagegen machen. Und wenn sie nicht von Gott ist, dann wird sie untergehen. So, die sagen dann, na ist gut, dann werden die Apostel erst nochmal gegeißelt, also schwer misshandelt. Und damit sind wir jetzt beim Predigttext angekommen. In dieser jungen und schnell wachsenden Gemeinde kommt es zum Streit. Und zwar zwischen den hebräischen und griechischen Christen. Unangenehme Sache. Gemeinsame Mahlzeiten waren das Kennzeichen der Urgemeinde. Und die griechischen Witwen sind ganz offensichtlich dabei übersehen worden. So, ich habe dann im Urtext mal nachgeguckt mit Tricks. Leider kann ich noch kein Altgriechisch. Schade eigentlich. Da heißt es im Urtext, sie wurden nicht übersehen, sondern es wurde daneben gesehen. Ja, das war so, eigentlich kennen wir auch von uns, ja, runtergucken, ja, wenn da jemand kommt, den wir nicht schätzen, dann gucken wir so weg. Kommt jemand dir im Gang entgegen, biegst du schnell ab, ja, oder du wechselst die Straßenseite, jedenfalls versuchst du es zu vermeiden, demjenigen in die Augen zu sehen, vielleicht guckst du auch nur zu Boden. Da ist jedenfalls was. Man kann mutmaßen, die Traditionalisten, die Hebräer, die halten sich noch an das Gesetz und sind von ihrem Wesen her eher frauenfeindlich. Vielleicht war es aber auch einfach nur Ausländerfeindlichkeit, jedenfalls Juden gegen Griechen. Wir haben da ein Problem. Und die Griechen glauben, ja, das ist ungerecht, unsere Witwen werden nicht versorgt, so geht es nicht. Der Konflikt kocht hoch. Mit Murren fängt es an. Eine Unruhe entsteht. Die Leute reden miteinander. Und dann geht alles ganz schnell. Die Gemeindeversammlung wird einberufen. Die Apostel sagen, naja, also die Gemeindeleitung jetzt im eigentlichen Sinne, ne? Die sagen, das können wir nicht machen. Ja, wir kümmern uns um unsere eigentlichen Aufgaben, Gebet, Lehre, Predigt. Was wollen wir nicht vernachlässigen, bloß dass wir dann bei Tisch dienen. Und die Gemeindeleitung macht dann einen Vorschlag. So, dann hast du das jetzt schon. Das ist hier keine Demokratie, ja? Sondern es funktioniert schon nach ganz klaren Regeln. Ja? Das heißt also, Problem wird festgestellt, Gemeinde moppert, die Gemeindeleitung bemerkt das und macht dann strukturierte Vorschläge. Vorschlag der Gemeindeleitung, Einsetzung von offiziellen Armenpflegern, die man später dann Diakone nennt, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Die reagieren sehr schnell. Und hier kristallisiert sich jetzt eine Prozedur heraus. Die Gemeindeleitung kann auch nicht machen, was sie will, ja, sondern sie gibt Kriterien vor und diese Kriterien, die sind biblisch begründet. Ja, die sagen also, pass mal auf, wir brauchen Personal. Das Personal braucht guten Leumund. Ja, man kann nicht jemanden ins Amt setzen, der irgendwie einen ganz schlechten Ruf hat. Das würde nicht funktionieren. Der Mensch, der das Amt bekommt, soll Heiligen Geist haben. Das heißt also, ein Mensch, der mit Geist erfüllt ist, der mit Jesus geht. Und der Mensch, der das Amt bekommt, soll Weisheit haben. So, Weisheit, das muss jetzt nicht irgendwie ein intellektueller Überflieger sein, darum geht es nicht. Weisheit hier in diesem Sinne heißt, das muss ein Mensch sein mit einer kerngesunden Lebenserfahrung. Den betraut man dann mit einer solchen Aufgabe. So, jetzt kommt der Part der Gemeinde. Vorschläge sollen jetzt hier aus der Gemeinde kommen und dann erfolgt eine Wahl. Aber das ist jetzt dieses demokratische Element, ja, aber vorgabenorientiert. Es folgt Amtseinsetzung durch die Gemeindeleitung. Die Amtseinsetzung erfolgt durch Gebet und Handauflegen, also durch Einsegnung. So, und die Lösung des Konfliktes hier besteht darin, dass man sagt, okay, wir müssen Personal beschäftigen. 7 sind übrigens bei der Gemeindegröße von 3000, ist das nicht besonders viel. Jedenfalls, kirchliche Aufgaben werden ausdifferenziert, abhängig von der Gemeindegröße. Heute würde man das Manpower nennen. So, diese Mitarbeiter, die dann bestellt werden, die heißen Diakone. Das ist ein großes Wort, das hat Paulus überhaupt erst erfunden. Diese Leute, die sollen bei Tisch bedienen. Also eigentlich Kellner, Tischdiener, Witwenkellner. Auffällig ist hier, dass sie alle griechische Namen tragen. So, das heißt also, die Gemeindeleitung, die moppert nicht etwa rum, dass die Gemeinde nur Griechen nach vorne schickt, ja, sondern sie gibt sich damit dann auch zufrieden. Griechische Witwen werden nunmehr durch griechische Mitarbeiter bedient. Und damit ist jetzt hier der Konflikt erstmal beendet. Ganz offensichtlich hat das Gemoppere dann auch aufgehört. An diesem Punkt ist jetzt einfach Schluss. Wir erfahren nicht, wie es weiterging. Das heißt, wir erfahren schon, wie es mit den 7 weiterging. Die 7 Diakone, die arbeiten nämlich relativ lange. Ja, und zwar ganz offensichtlich war auch dann Konflikt arm oder konfliktfrei. Jedenfalls, die arbeiten bis zum Ausbruch des jüdischen Krieges im Jahre 66 und danach werden alle Christen aus Jerusalem vertrieben. Das heißt also, die Diakone fangen an mit Armenpflege, Witwenbedienung und später werden sie dann Missionare. Das scheint mir auch Gottes Plan zu sein. Ja? Da ist zunächst mal Stephanus zu nennen. Vielleicht kriegen wir mal das erste Bildchen. Stephanus ist ein griechischer Name, das heißt also wörtlich derjenige mit dem Siegeskranz. Burkhard, wenn das Licht kurz dunkler machst, ich komme klar, dann können wir es besser sehen. Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, ich glaube, so kann man ihn sehen. Geschwister, das sind Ikonen. Ja? Ich kenne mich leider zu wenig damit aus. Für uns sehen diese Ikonen eigentlich alle gleich aus. Aber da gibt es ganz klare Kriterien. Also die Ikone, die wird in der orthodoxen Kirche wird die geweiht. Ja, das ist ein Fenster in das Reich Gottes. Die Personen, die man da drauf sieht, die tragen eigentlich keine typischen Gesichtszüge. Das kann man vergessen. Wichtig ist die Botschaft, die die zu vermitteln haben. Und das steht dann meistens in der Ikone irgendwie drin. Und wenn eine Ikone nicht völlig klar erkennbar ist, wer das eigentlich ist, dann wird sie nicht geweiht. Entweder steht der Name des Menschen dran, ja, oder noch besser, das Bibelwort, weshalb er berühmt geworden ist, das steht dabei. Ja, das heißt also, die Ikone ist immer an das Wort Gottes geknüpft. Und er hier, der Stephanus, der trägt bei sich, und das ist das, was wichtig ist, A, ziemlich viel vom Wort Gottes, das hat er nämlich in der linken Seite, hat er das unter den Arm geklemmt, und B, er trägt rechts die sogenannte Märtyrerpalme. Das heißt, dem Stephanus, dem geht es gar nicht gut. Wie hier in dieser Apostelgeschichte, Geschichte des Christentums, da werden wir also auch mit dem ersten Märtyrer bekannt gemacht. Das ist der Stephanus. Deswegen nennt man den auch Erzmärtyrer oder Protomärtyrer. Vielleicht machst du mal das nächste Bild, Burkhard. So, jetzt kann man das hier nicht so gut erkennen. Das ist ein Ölschinken. Ja, das ist die Steinigung des Stephanus. Unten, da wird das Wort Gottes, das kann man jetzt schlecht sehen, das wird direkt mitgesteinigt. Und Stephanus sagt dann, ja, ich sehe den Himmel offen, und das hat der Maler hier zum Ausdruck gebracht, da oben der triumphierende Christus mit den himmlischen Heerscharen. Der Stephanus wird gesteinigt und im Hintergrund sitzt der Paulus, der zu diesem Zeitpunkt noch Saulus heißt, und dem gefällt das Ganze. Und so findet der erste Märtyrer sein schreckliches Ende. Machen wir das nächste Bild, das ist der Philippus. Philippus ist der Pferdefreund, auch ein griechischer Name, Traditionsname. Die haben mit Glauben, von ihrem Namen her, haben die nichts am Hut. Das heißt also, ja, die sind nicht in die Gemeinde etwa hineingeboren. Während der Zeit der ersten Christenverfolgung in Jerusalem wirkte Philippus in Samaria. Der predigt, er heilt, ja, er treibt Geister aus. Und nach Apostelgeschichte 8 ist der Philippus derjenige, der dann auf wundersame Weise mit einem Schwarzafrikaner zusammenstößt, einem Minister der Kandake, das ist die Königin von Äthiopien. So, und der Philippus, der fackelt dann nicht lange. Der Minister, der ist schon so weit und sagt, ja, ich habe mich mit dem Wort Gottes beschäftigt, kannst mir das mal erklären? So, und Philippus erklärt das dann, und dann wird noch im gleichen Moment wird der Schwarzafrikaner getauft und ist dann, so wie es aussieht, der Gründer der ersten afrikanischen Kirche. Noch vor der Gründung der Gemeinde Rom sind also die Äthiopier durch dieses Ereignis hier Kirche geworden. So, Philippus, der missioniert dann später in der Gegend von Samaria. Er begegnet dem Simon Magus, einem Magier, den bringt er zur Besinnung. Philippus wirkt in der Gegend von Caesarea. Er hat 4 Töchter und mit seinen 4 Töchtern wird er in Hierapolis, der Legende nach, gekreuzigt und gesteinigt. So, das ist also schon der zweite Märtyrer, den wir jetzt hier haben, aus diesen 7 Diakonen. Soll also heißen, Gemeindedienst kann lebensgefährlich werden. Prochorus, einmal das nächste Bild. Das ist wieder eine Ikone. Prochorus, griechischer Name, heißt der Vortänzer. Prochorus ist der Überlieferung zufolge ein Neffe von Stephanus und er begleitet später den Johannes als dessen Sekretär. Und wahrscheinlich schreibt er auch mit am Buch der Offenbarung. So, auch Prochorus soll das Martyrium erlitten haben. Kommen wir zu Nikanor. Das wäre, ja, da ist er. Da steht der Name ausdrücklich. Ja, immer dran denken. Ja, diese Ikonen. Ja, Blick in das Reich Gottes. Keine typischen Gesichtszüge. Eine Botschaft ist damit verknüpft. Nikanor, griechischer Name, bedeutet der Sieger. Auch der Heidenchrist Nikanor wird aus Jerusalem vertrieben und macht dann später Heidenmission. Einer alten Überlieferung zufolge erleidet er am selben Tag wie Stephanus das Martyrium auf Zypern. Und das nächste Bild ist Timon. Timon heißt, ist auch wieder ein griechischer Name, der Angesehene. Und der Überlieferung zufolge missioniert Timon später in Aleppo, der reist dann über Zypern nach Korinth. Und hier ist er gekreuzigt worden, der Überlieferung nach. Und dann kommt der Parmenas. So, über den findet sich in der Bibel tatsächlich dann später nichts mehr. Ja, wir haben nur diese eine Bibelstelle jetzt aus Apostelgeschichte. Der Parmenas, man nimmt an, dass er nur wenige Jahre nach seiner Wahl verstorben ist. Es gibt aber auch antike Quellen, die darüber berichten, dass er in Makedonien unter Trajan das Martyrium erlitten hat. Soll also heißen, Gemeindedienst kann lebensgefährlich sein. Diese alle jetzt genannten 6 sterben eines gewaltsamen Todes. Aber es gibt eine einzige Ausnahme, das ist der Nikolaus. Vom Nikolaus, da gibt es kein Bild. Merkwürdig, wenn man da im Netz nach ihm sucht, dann findet man ja den Mann mit dem weißen Bart und dem roten Mantel, unseren heutigen Nikolaus. Aber man findet nicht den Diakon Nikolaus, sondern man findet Abbildungen von nackerten Frauen. So, und das liegt daran, dass der Nikolaus eine merkwürdige Entwicklung durchgemacht hat. Er hat eine Sekte gegründet, die Nikolaiten. Und die hatten irgendetwas zu tun mit Polygamie und wüsten sexuellen Ausschweifungen. Jedenfalls, man weiß es auch gar nicht so ganz genau. Wir wissen, dass irgendwas schiefgelaufen ist aus der Offenbarung. Ja, da sagt der auferstandene und triumphierende Christus, dass er die Nikolaiten hasst. So, da muss also irgendetwas ganz Furchtbares vorgefallen sein. Was soll das heißen? Auch das lässt sich unserem Text entnehmen. Auch wenn du ins Amt eingesetzt bist, ja, auch wenn du alle Kriterien erfüllt hast, auch wenn du eingesegnet bist, das bedeutet nicht automatisch, dass man dann eine Freifahrkarte hat, dass das dann auch tatsächlich gelingt. So, Nikolaus ist Stammvater einer gnostischen Sekte. Die Sache ist daneben gegangen. 6 Märtyrer, 1 Heretiker. Und dann würde ich jetzt ganz gerne zusammenfassen und dann schließen. Gibst du uns nochmal den Bibeltext von der PDF 1? Konflikte in der Gemeinde sind normal. Das Mindeste, was die Gemeindemitglieder, wenn sie ein Problem erkennen, dann tun können, ist, sich bemerkbar zu machen. Also zum Beispiel durch Murren. Friss die Sache nicht in dich hinein, sondern sag es. Die Gemeindeleitung, die muss das bemerken, also aufmerksam sein. Die Gemeindeleitung reagiert schnell. Das heißt also, natürlich nicht ohne Beratung, ist klar, aber sie reagiert schnell und beruft die Gemeindeversammlung ein. Und das hat er eben schon gesagt, kein Debattierclub, keine Demokratie, ja, wir sind keine politische Vereinigung. Die Gemeindeleitung macht geistliche Vorgaben und begründet ihre Vorgehensweise. Die geistliche Leitung einer Gemeinde kennt ihre Aufgaben, sie weiß darum, dass Gebet und Lehre ihr Job ist. Und dann, nach der Vorgabe von klaren Kriterien, dann entscheidet die Gemeinde. Aber auf der Grundlage der gegebenen Kriterien. Und dann, und das ist das eigentlich Auffällige, dann geben sich aber auch alle mit der Entscheidung zufrieden. Die Entscheidung, die die Gemeinde dann getroffen hat, wird von der Gemeindeleitung durch Gebet begleitet. Wenn es um Personalfragen geht, dann erfolgt auch noch Einsegnung und Handauflegen. Ich sehe das in unserer Gemeinde zum größten Teil verwirklicht. Konflikte wird es immer geben. Mir war sogar so, als wäre im Zusammenhang mit Corona und Gesichtsmaske, als wäre da irgendein Konflikt unterwegs. Das weiß ich aber nicht. Dazu bin ich noch nicht lange genug hier. Möge uns, wenn es losgeht mit Auseinandersetzungen, möge uns rechtzeitig einfallen, dass man Konflikte lösen kann mit Gottes Hilfe. Möge Gott uns dazu Gnade geben. Amen.